Heute endlich selber zu Gast der Gründer des unfassbar erfolgreichen Marktforschungs-Startups Apinio, Jonathan Kurfess.
Ich war da mit 23, dann war ich auf so einem Marktforschungskongress und dann habe ich mich da erstmal hingestellt, ja, wirklich ohne wirklich irgendeine Berufserfahrung und habe mich da hingestellt und meinte so, die Revolution der Marktforschung, Apinio. So, und da, ich wurde wirklich ausgelacht auf der Bühne, ne? So, da saßen die ganzen Marktforscher und spricht aber auch ein bisschen für die Branche, weil die ist nicht besonders innovationsbereit. Ja, das war ein, wir mussten da schon ein richtig dickes Brett bohren. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über TaxDo, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von TaxDo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplexität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren Seite taxdo.com. Es gibt auch einen Deal und zwar die ersten 3 Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@taxdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Erstmals hier im Podcast Hinweis auf Cherry Deck. Cherry wie die Kirsche und Deck D-E-C-K, gegründet von einem alten Kumpel von mir, von Philipp Baumgärtel, macht Cherry Deck folgendes. Die liefern euch Fotos entsprechend euren Briefings und CI-Vorgaben und dann werden weltweit Fotografen angezapft, die mit Cherry Deck zusammenarbeiten und die liefern dann wirklich echte Fotos. Man muss aber nur die kaufen, die einem wirklich gefallen. Also eine Art Ad-Hoc-Foto Archivinventar, das dann produziert wird. Man kann dann ab 45 Euro Fotos kaufen, wenn man die wirklich haben will. Also es gibt da keine Commitments, aber man zapft halt wirklich Kreativität und Fotokompetenz weltweit über Cherry Deck an. Glaube ich, ziemlich smarte Idee. Firmen wie L'Oreal, wie Müllermilch arbeiten mit Cherry Deck zusammen. Wir haben eine Firma hier aus Hamburg. Ich glaube, es macht Sinn, das einfach mal anzugucken, wie das funktioniert. Wer Fotos braucht, bitte denkt an Cherry Deck. Alle Infos dazu cherrydeck.com/OMR. Heute Teil 2 aus der Serie Firmen, an denen OMR zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein darf. Jedenfalls hatten wir vor einigen Wochen hier den Adi Weisbeck, der früher Captain & Sun gemacht hat, der jetzt Hey Charles macht, also diese Messenger-Software, also dieses Content-Management-System für Messenger-Software, an dem wir dabei sind. Und jetzt halt Apinio, wer uns regelmäßig hört, der weiß, Apinio ist auch großer Podcast-Werbekunde, das wird schon alles regulär bezahlt. Aber unabhängig davon ist Apinio eine echt Weltklasse-Geschichte, weil neben ein, zwei Business Angels, so wie uns, ist da fast kein Investor drin, also bootstrapped kann man sagen. Das Thema hebt ab eine SaaS-Plattform. Wir haben am Ende des Podcasts auch darüber gesprochen, wie wertvoll mittlerweile Apinio sein könnte. Dem Jonathan ist das erstmal ziemlich egal, aber er hat mir im Nachgang dann doch erzählt, naja, es könnte schon fast heute ein Unicorn sein. Ihr hört die genauen Zahlen und Metriken dazu gleich auch im Podcast, aber das wird da gar nicht so vertieft. Hätte ich noch viel tiefer nachfassen sollen. Also fast schon Unicorn, was er da gebaut hat, woran wir dann tatsächlich auch beteiligt sind. Mal gucken, was dann da rauskommt für uns und welche großen Sachen wir uns dann davon leisten können. Jedenfalls Wahnsinnsgeschichte. Er disruptiert da wirklich klassisch nach Textbook eine Branche, in dem Fall die Branche der MAFO-Firmen, Firmen, die Marktforschung machen, eine ja etwas vielleicht angestaubte oder klassische Kategorie, wie das immer so ist. Und er kommt da jetzt hin und macht alles anders, was genau die Hebel sind, wie er das macht, wie er drauf gekommen ist und was er vor allen Dingen auch für Werte mitbringt in diese neue Businesswelt. Das ist nämlich nochmal ein Aspekt im Podcast, den ich wirklich hier so noch nicht gehört habe, wo jemand kommt und sagt, okay, ich baue hier vielleicht gerade ein Unicorn. Es gehört mir auch vielleicht zu großen Teilen selber. Also ich mache da wirklich das Krasse. Aber mir geht es eigentlich, und das finde ich ziemlich glaubwürdig, auch noch um ganz andere Themen, welche das sind, wie er versucht, die Welt besser zu machen. Und das finde ich auf eine glaubwürdige und nicht auf so eine Window-Dressing-Art und Weise. Wirklich mit harten Commitments. Das alles kommt jetzt hier im Podcast mit dem Jonathan. Auf geht's! Und letzter Einschub noch, wir haben ja schon häufiger im Podcast von OMR Reviews gesprochen, also unserer großen Hoffnung, unserer Software-Bewertungsplattform, die wir ja bauen, so ein bisschen als Antwort auf die vielen ausgefallenen Festivals, als Messe, als der Ort, wo Menschen Business-Software bewerten und andere Menschen sich durchlesen können, bevor sie eine Business-Software kaufen, was halt echte Nutzer darüber sagen, wie sie die finden. Alles unter OMR Reviews und es geht da voran. Wir wachsen immer weiter und die Hoffnung materialisiert sich quasi immer weiter. Wir spenden mittlerweile 1 Quadratmeter Wiese für eine neue Nutzerbewertung. Es gibt mehr Traffic. Wir haben unseren SEO-Score, wächst regelmäßig, also die KPIs, auf die ich regelmäßig drauf gucke. Und es gibt eine neue Kategorie, und das will ich kurz erzählen. Ab sofort gibt es auch bei uns Finance Planning Software. Also Finance Planning, Liquiditätsmanagement. Früher hat man das mit Excel gemacht. Mittlerweile machen das halt Profi-Software-Tools für euch. Welche das sind, wie die empfunden werden von echten Anwendern, und das könnt ihr jetzt bei uns nachlesen. Am Start zum Beispiel dabei ist die Firma AgiCap, die eine größere Rolle in dem Segment offensichtlich spielt. Wir launchen ohnehin immer weitere Kategorien, aber derzeit geht es vor allen Dingen um Finance Planning Software als kurzes Update aus dem Maschinenraum bei uns bei OMR Reviews. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Jetzt wieder mal eine Folge aus der Reihe. Wir dürfen selber zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein am Erfolg dieser Firma. Und natürlich wollen wir gerne vorstellen, warum wir so, weshalb, vor allen Dingen, wer es macht. Die Wahnsinnsstory eines unserer auch Top-Werbepartnern, Gott sei Dank, von Apinio. Herzlich willkommen, der Gründer von Apinio ist da, Jonathan Kurfess. Hi.
Moin Philipp. Hi.
So, Apinio, warum wir dabei sein dürfen, das erzähl ich mal separat. Erzähl erstmal, wie du dazu kamst, eine Marktforschungs-App zu gründen.
Ja, lang ist es her. Also ich habe hier in Hamburg erstmal ein duales Studium gemacht, an der berühmt-berüchtigten HSBA, und habe dort im Marketing gearbeitet, also noch während des Studiums, und habe dort gemerkt, dass wir eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen für ein Produkt treffen, für das wir gar nicht Zielgruppe sind. Und wir haben auch keine wirkliche Marktforschung gemacht, weil es hätte geheißen, man muss erstmal zur internen Marktforschung gehen, die gehen dann erstmal zum Institut, die gehen dann zum Panel Provider, und dieser ganze Prozess war einfach unfassbar mühsam, hat lange gedauert, war teuer, die Datenqualität war schlecht, und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich müsste man noch diesen ganzen Prozess automatisieren und wirklich jedem Entscheider einen direkten Draht zu seinen Konsumenten und zu seiner Zielgruppe geben. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an diesen Umfragen teilnehmen, weil ich bin es nicht, du vermutlich auch nicht. Und das Problem war eben da, dass die Teilnahmebereitschaft an diesen Umfragen extrem gering war, und was natürlich dazu führt, dass man immer mit monetären Incentives gearbeitet hat, und das war einfach schlecht für die Datenqualität. Und ich habe dann die Hypothese aufgestellt, Menschen teilen ja grundsätzlich gerne ihre Meinung, egal ob sie gefragt werden oder nicht, egal ob man es hören will oder nicht, so ist der Mensch, so funktionieren soziale Netzwerke, und es ist sehr paradox, dass es nicht bei Marktforschung funktioniert, weil da geht es ja auch nur darum, seine Meinung zu teilen. Naja, und also habe ich überlegt, okay, wie müsste eigentlich Marktforschung richtig aussehen, dass quasi jeder wirklich auch Marktforschung machen kann, schnell, einigermaßen günstig und in guter Datenqualität. Und auf der anderen Seite, wie schafft man es, Menschen für Marktforschung zu begeistern? Und dann habe ich da mit, wie alt war ich da, 22, 23, dieses erste Konzept für Apinio entwickelt. Und ich hatte ja nie wirkliche Marktforschungserfahrung, sondern kam wirklich aus dem Marketing.
Aber als Student?
Als Student, genau. Und habe das auch brav meinem damaligen Partnerunternehmen vorgestellt. Die haben gesagt, okay, ist ja nett, aber mach erstmal das, was du tun sollst. Und es ist jetzt nicht irgendwie uns zu sagen, wie die Marktforschung funktioniert.
Aber war das eine Marktforschungsfirma?
Es war kein FMCG-Unternehmen hier in Hamburg. Und dann habe ich gekündigt, habe gedacht, okay, das ist nicht so richtig meine Welt hier. Hatte aber natürlich auch keine Ahnung wirklich, wie man ein Unternehmen aufbaut. Ja, also in einem dualen Studium lernst du dir alles, außer selbst zu gründen. Ich hatte auch nie einen Businessplan gesehen oder sowas. Bis heute auch noch keinen geschrieben. Und bin dann kurz nach Berlin, habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie nach Berlin gehen, um hier zu lernen, wie Startup funktioniert. Aber hatte jetzt auch keinen WHU-Background, also Praktikum bei Rocket, dafür hat es dann auch nicht gereicht. Also war ich dann bei so einem kleinen VC, aber recht schnell gemerkt, okay, so richtig lernen, wie man ein Startup aufbaut, tue ich hier auch nicht. Und dann war mein Co-Founder und jetziger CTO, der Kai, war in Hamburg. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll, aber ich gehe jetzt einfach nach Hamburg, miete uns hier einen Raum und dann fangen wir einfach mal an. So, und dann ging's los.
Und mittlerweile ist es wie groß geworden?
Ja, also was wir dann gebaut haben ist, also mittlerweile sind wir 120 Mitarbeiter. Was wir gebaut haben ist, wir haben einmal eine Plattform gebaut, eine kostenlose Plattform, dann kann sich jeder einfach auf registrieren. Und über diese Plattform kann man dann einfach seine Zielgruppe einstellen. Ja, also wir haben jetzt hier Geroldsteiner auf dem Tisch. Da kann dann Geroldsteiner sagen, ich möchte jetzt Frauen befragen zwischen 20 und 35, die gerne Geroldsteiner konsumieren. Dann stelle ich meine Umfrage. Die Umfrage geht dann direkt raus an diese Zielgruppe, also an die Audience. Das ist dann das zweite Produkt, das ist dann die App. Die Teilnehmer, also genau diese Zielgruppe, bekommt dann eine Push-Notification auf ihr Smartphone und dann beantwortet die Umfrage. Und dann kann ich als Unternehmen die Ergebnisse eben live tracken und analysieren. Und was wir geschafft haben, ist, dass wir wirklich die schnellste Marktforschung der Welt gebaut haben und wirklich innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden Tausende von Antworten liefern.
Also ich glaube, für die meisten, auch für mich ist der Teil, man verkauft eine Umfrage oder man spricht Firmen an und überzeugt die, eine Umfrage zu machen, der ist nachvollziehbar. Also dass man sagt, wenn ich das so ein tolles Produkt habe, schnelle Umfragen machen kann, dann dafür Kunden zu gewinnen, das ist ja, das kann man sich noch vorstellen. Aber die Magie ist ja, dass ihr es offensichtlich geschafft habt, zigtausende von Menschen in der App zu haben, die an diesen Umfragen dann teilnehmen, dass das auch repräsentativ wirklich ist. Was bekommen die Leute dafür, wenn sie die Umfrage machen? Warum machen das Leute? Wo holt ihr die Leute her, die nachher diese App nutzen?
Ja, das ist natürlich immer so die Königsfrage. Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. So, und wussten, dass soziale Netzwerke funktionieren und wir haben dann quasi versucht, das beides zusammenzubringen. Wussten aber auch, wenn wir eine reine Survey-App machen, das funktioniert nicht, weil da hat man immer dieses Henne-Ei-Problem. Keine User, keine Surveys, keine Surveys, keine User. Was wir also gemacht haben, wir haben ein Netzwerk für Meinung gebaut, wo sich die User vergleichen können. Also da sind mittlerweile hunderttausende Fragen, ja, zu allen möglichen Themen, zu allen möglichen Kategorien. Dann können sich die User vergleichen und dann sehen sie, okay, bin ich eher Durchschnitt oder bin ich eher Outlier in meiner Meinung? Frage, ne? Genau. Das Ganze ist auch noch ein bisschen gamifiziert. So, je mehr Fragen ich beantworte, desto höher komme ich im Ranking. Und das funktioniert unfassbar gut. Ja, also jeden Tag werden Millionen von Meinungen über diese App.
Wie viele aktive Nutzer habt ihr denn?
Wir haben ein paar hunderttausend aktive Nutzer. Downloads, glaube ich, 1-2 Millionen. Und jeden Tag oder jeden Monat, also wir gucken mal auf die Monatszahl, sind es ein paar hunderttausend. Aber das Schöne ist, unser Geschäftsmodell ist gar nicht so abhängig von einer gigantischen Userbase. So, weil eine klassische Marktforschungsumfrage geht an 1000 Leute und wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass das Panel ausbalanciert ist und wir möglichst alle Altersgruppen und alle Regionen und Geschlechter und Einkommensniveaus repräsentativ in unserer Userbase
und wo holt ihr diese Userbase haben. 100.000 Menschen her? Ich meine, das klingt jetzt im Vergleich zu anderen Apps vielleicht nicht nach so viel, aber trotzdem, wo kommen die her? Also ich meine, niemand wacht morgens auf und installiert sich jetzt Apinio, weil er Lust hat, da seine Meinung zu teilen.
Doch, tatsächlich teilweise schon. Also unsere App wächst auch zu 3/4 wirklich rein organisch. Die macht auch wirklich so ein bisschen süchtig, weil Menschen vergleichen sich gern. Ja, das ist dann so eine Frage, was wärst du lieber? Hübsch oder intelligent, und dann drückst du auf intelligent und dann siehst du, 63% der Deutschen wären auch lieber intelligent.
Aber wie viel, ich meine, trotzdem müsst ihr irgendwie dieses Branding machen, dass Menschen überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Also Apinio ist jetzt ja auch noch nicht jetzt so, dass das jeder junge Mensch, der irgendwie Apps überhaupt installiert, kennt.
Ja, stimmt. Also wir machen natürlich auch Insta-Ads und Facebook-Ads, klar. Das machen wir schon, um auch dann spezielle Zielgruppen zu rekrutieren, die wir dann eben nicht über Referral in die App oder über Empfehlungen in die App bekommen oder von den Usern. Aber das glaubt auch immer keiner. Das sind wirklich Beträge im dreistelligen oder sehr geringen vierstelligen Bereich, die wir dafür ausgeben.
Also im Monat.
Genau, im Monat, um wirklich User in die App zu bekommen, weil die App wirklich organisch wächst. Also das zeigt ja auch das Engagement. Ja, also es ist jeden Tag werden da Millionen von Fragen beantwortet und die App mit diesem, ich kann mich vergleichen, das ist, glaube ich, schon ein sehr starker Use Case, der einfach viele, viele Menschen anspricht. Dann können User auch selbst Marktforschung machen. Ja? Sie können auch selbst die Community befragen und wirklich dann auf eigene Fragen innerhalb von wenigen Minuten, und das ist wirklich krass, also es ist schon ein krasser Wow-Effekt, bekommen sie einfach hunderte oder mehr Antworten auf ihre eigenen Fragen außerhalb der eigenen Bubble. Also ich kann wirklich erstmals außerhalb meiner Bubble bestimmte Zielgruppen zu einem bestimmten Thema befragen, ohne was dafür zu zahlen, und das innerhalb von Minuten. Und dann mit diesem ganzen Gamification on top.
Was ist so ein Top-Gamification-Element? Sag mal so, Gamification klingt so, so technisch breit.
Nö, es ist eigentlich auch ziemlich simpel. Es gibt einfach ein Level-System dahinter. Das heißt, je mehr Fragen ich beantworte, desto höher komme ich im Level. Es gibt ein Ranking. Und je höher ich im Level komme, desto mehr bekomme ich auch für die Beantwortung von richtigen Marktforschungsumfragen. Und das ist, wie gesagt, ein anderer Use Case nochmal in der App. Ne, das, da kann ich mich auch nicht vergleichen, weil das sind ja wirklich professionelle Marktforschungsumfragen und für die Beantwortung von denen bekomme ich Coins und die kann ich dann wiederum einlösen in Gutscheine oder in Spenden. Aber der Fokus...
Und Gutscheine von Amazon dann und sowas?
Genau, genau. Oder Spenden oder auch Bäume pflanzen.
Also, was verdient, sagen wir mal, so ein Power-Survey-Beantworter bei euch im Monat? Was kann er verdienen?
Also der kann schon pro Woche, kann er schon mit 10 Euro da rausgehen.
10 Euro, das ja. Und dann hat er irgendwie 20 Umfragen gemacht.
Ja, so ungefähr. Also du musst schon einige Umfragen beantworten.
Also damit, das ist ja dann nicht gerade hoch bezahlt.
Nee, und das soll es auch nicht sein. Das ist ja auch genau der Punkt, weil das ist auch gar nicht der Fokus der App. Also klar, wenn jemand die ganze Zeit Umfragen macht, dann kann er schon mit 10 Euro, wie gesagt, in der Woche rausgehen. Und es ist auch nicht viel. Soll auch nicht viel sein, weil das hier genau der Punkt. Wir versuchen, die Leute intrinsisch zu motivieren. Ne? Und es ist, wie gesagt, eine Meinungs-Community. Marktforschung ist da quasi für die User Experience kein Bruch, ja, weil die beantworten sowieso die ganze Zeit Fragen. Ja gut, beantworte ich mal 10 Fragen von einem Unternehmen, so kein Thema. Und wir wollen bewusst keinen hohen Incentive auszahlen, weil das führt natürlich dazu, dass du das Antwortverhalten auch beeinflusst, weil dann beantworten die Leute nämlich so, wie sie denken, wie sie am meisten Kohle bekommen. So, das willst du nicht, du willst ehrlich antworten. Und das ist genau das, wie die traditionellen Online-Panels eben funktionieren, ja, und mit dem auch die Branche arbeitet. Das sind diese Online-Panels, ja, da meldet man sich irgendwo an, registriert sich und jeder, der mal so eine Umfrage in so einem Online-Panel gemacht hat, weiß, es bringt einfach keinen Bock. Es ist wirklich mühsam und es ist langweilig, es nervt. Der einzige Grund, warum man das macht, ist, um Kohle zu verdienen. So entsprechend, ne, wenn ich dann eine Umfrage bekomme, besitzt du 2 SUVs? Sage ich natürlich ja, weil dann vermute ich dahinter eine Umfrage von einem Automobilhersteller und mit dieser Umfrage bekomme ich Coins, was wiederum der ursprüngliche Grund war, warum ich mich hier überhaupt erst angemeldet habe. Deshalb die Panelqualität oder Datenqualität in diesen rein monetär incentivierten Online-Panels ist immer schlecht.
Krass, okay, man versucht dann darauf zu optimieren, dass man da auch ausgewählt wird, dass man da irgendwie immer, also das macht man sehr monetär orientiert, wusste ich gar nicht, okay.
Genau, es ist immer rein monetär, weil es bringt keinen Spaß und wir versuchen halt den Spaß in die Marktforschung zu bringen über so einen Ansatz, dass wir sagen, okay, es geht hier um Meinung und wir ermöglichen den Nutzern eben auch selbst Meinung zu erheben, sich zu vergleichen, das Ganze ist irgendwie gamifiziert, hat eine coole UI und UX, ist natürlich auch auf dem Smartphone, ja, also es ist halt, das heißt, es ist auch orts- und zeitunabhängig, ne, man kann es immer zwischendurch machen.
Kriegt man einen Push, also wenn da neue Umfragen reinkommen, kriegt man dann permanent von euch Push-Meldungen oder wie alarmiert ihr dann sozusagen Menschen oder sind permanent zu jeder Zeit jetzt so viele Leute online in der App, dass man, wenn man als Firma eine neue Umfrage erstellt, sofort Nachfrage hat?
Teils. Also wir versuchen dann schon, also die Umfragen, die wir dann in der App haben von Unternehmen, das sind ja meistens Umfragen, die in irgendeiner Form quotiert sind. Ja, also meistens national repräsentativ quotiert. Das heißt, wir versuchen dann in einer Stichprobe von 1000 die Grundgesamtheit darzustellen, ne? Quotiert nach Alter, Geschlecht und Region. Und dann geben wir das erstmal in die App, weil wir wollen auch nicht, dass quasi die nur antworten, die quasi als erstes auf eine Push reagieren, weil das wäre auch wieder nicht ganz repräsentativ, sondern geben wir es erstmal in die App und dann gucken wir, okay, bei welchen Zielgruppen oder Altersgruppen müssen wir irgendwie pushen, damit sie jetzt auch diese Umfrage machen. Aber es geht alles wirklich trotzdem sehr, sehr schnell. Also wir schaffen
Wie viel Umsatz plant ihr dieses Jahr?
Dieses Jahr werden wir erstmals wie viele Nullen sind das? Also zweistelliger Millionenumsatz werden wir dieses Jahr auf jeden Fall knacken. Und haben dann unseren Umsatz tatsächlich in diesem Jahr vervierfacht.
Okay, und ihr seid jetzt ja auch 120 Leute, aber ansonsten habt ihr jetzt Kosten für die Incentivierung der Leute, aber es ist jetzt ja ein relativ auch gutmargiges Modell, sag ich mal.
Ja, ist ein sehr gut hochmargiges Modell.
Also aber ja,
also ich meine,
du bist ein Marktplatz, oder?
Ja, im weitesten Sinne schon, aber es ist eben sehr, sehr hochmargig. Was wir einfach gemacht haben, wir haben die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung einfach automatisiert und selbst gebaut. Das hat sonst keiner gemacht. Und dadurch, dass wir auch also jetzt das beantworte ich nicht an die Frage, aber dadurch, dass wir es geschafft haben, haben wir ja erstmals auch diesen Faktor Zeit und Kosten aus der Marktforschung eliminiert. So, und deshalb, ne, sagen wir auch immer, wir demokratisieren eigentlich Marktforschung auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ne? Zum einen können jetzt die ganzen SMBs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, erstmals Marktforschung machen. Wir nehmen quasi oder ermöglichen auch jedem im Unternehmen Marktforschung zu machen, also demokratisieren das auf Organisationsebene. Jetzt nicht nur der Marktforscher kann Marktforschung machen, sondern jeder im Unternehmen hat plötzlich einen direkten Draht zu seinen Konsumenten oder zur Zielgruppe und kann
was kostet alles, bei euch alles, also alles testen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wissen wollte, ob jemand Bock hat, wieder auf Events zu gehen in Hamburg, so nach dem Motto, ich will jetzt in Hamburg ein Event machen und will wissen, ob da jetzt ausreichend Leute sagen, das würde ich gerne hingehen jetzt aktuell. Das wollte ich jetzt abfragen bei euch. Was muss ich dafür bezahlen?
Das kommt drauf an. Also wir haben so ein, ich kann ja mal das Pricing erklären. Das Pricing funktioniert so. Wie gesagt, die ganze Plattform ist kostenlos, keine Subscription, unlimitierte User. Man zahlt wirklich nur für das Projekt, was man dann auch hat. Und da kann man sich einfach Credits kaufen, ja, wie in so einem wie bei Fotostock oder iStock oder sowas, holst du Credits und dann kannst du diese Credits nutzen für dein Projekt. Ja, und kannst du
also durchgerechnet, wie viele Credits brauche ich für so eine Umfrage? Für eine Umfrage in der Form?
Kommt an, wie viele Teilnehmer. Also pro Teilnehmer sind es dann zwischen einem und fünf Credits.
Ja, Teilnehmer heißt, wie viele Menschen hast du beantworten?
Genau, genau.
Aber da brauche ich, um es repräsentativ zu haben, brauche ich ein paar hundert.
Genau, also es kommt immer drauf, also die Frage ist ja immer repräsentativ für was. Ja, also wenn du eine sehr, sehr spitze Zielgruppe hast, dann brauchst du weniger. Oder dann also kannst du auch weniger reichen, aber 1000, aber genau, um es einfach zu machen, 1000 Teilnehmer national repräsentativ, das ist eigentlich immer so ein sehr klassischer Case. Das kostet ungefähr so 3 Credits. Und der Creditpreis ist um und bei 1 Euro. Das heißt, du zahlst dann für so eine Umfrage 3000 Euro in dem Fall.
Ich bin jedes Mal stolz, wenn ich hier davon erzählen darf, dass Lichtblick unser Partner ist, die Pioniere für Ökostrom aus Deutschland, die schon vor vielen, vielen Jahren erkannt haben, welche Probleme auf uns zukommen, die sich gekümmert haben, die sich angefangen haben, die Dinge anzupacken, die wir jetzt alle anpacken müssen, nämlich halt den Klimawandel. Und da ist natürlich Energie und Strom ein ganz, ganz großes Thema. Lichtblick bietet eine Lösung an. Ihr könnt also alle natürlich Lichtblick-Nutzer werden. Das würde schon etwas vielleicht helfen. Ihr könnt sogar dabei Geld sparen. Aktuell gibt es eine Kampagne, wenn ihr auf lichtblick.de jetzt wechselt oder abschließt und mit dem Code ROCKSTARS50 bekommt ihr 50 Euro extra Bonus bis Ende des Jahres, also vielleicht zu Lichtblick wechseln. Ansonsten ist es auch Teil des Konzepts hier, dass ich euch daneben noch Sachen erzähle, die man auch tun kann. Man könnte zum Beispiel Geräte, die nicht mit Akku, sondern mit direktem Netzanschluss laufen, nutzen, weil die verbrauchen viel weniger Energie. Man könnte Heizungen regelmäßig entlüften, dann fressen sie weniger Energie. Man könnte beim Waschen oder beim Wäschewaschen auf Vorwäsche verzichten. Ist im Normalfall einfach gar nicht nötig. Oder man könnte darauf verzichten, den Ofen vorzuheizen. Auch das spart Energie und am Ende ja auch Geld. Also, das ist die Idee. Das ist so das Mindset von Lichtblick. Seid dabei. Lichtblick, klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Darum geht's. So, was sagen denn klassische Marktforschungsfirmen dazu? Ihr disruptet ja hier schon ganz offensichtlich irgendwie in der Branche. Das ist ja schon, ich habe auch ein, zwei Kumpels, die sagen, die sehen das kritisch, sagen wir mal so, weil die sagen, das kann nicht so funktionieren, das ist nicht wissenschaftlich fundiert ausreichend und so. Dann nehmen wir dazu Stellung.
Also es ist tatsächlich Quatsch, aber wundert uns natürlich nicht, weil wir natürlich all das quasi besser machen, was die Institute nicht geschafft haben. Also wir sind einfach viel, viel schneller, so, weil wir den ganzen Prozess automatisiert haben, Punkt 1. Wir sind auch viel, viel kosteneffizienter, weil wir da nicht eben die ganzen Intermediaries, also die ganzen Mittelsmänner haben. Ja, es gibt normalerweise immer das Institut, dann gibt es die Online-Panels und dann gibt es eben auch die Panels, die eben auch nur rein monetär incentiviert werden, was natürlich auch noch mal wieder Geld kostet. Das heißt, wir können deshalb viel kosteneffizienter die Daten erheben. Und dadurch, dass wir diesen Ansatz haben, der eben auch auf einer intrinsischen Motivation der Teilnehmer beruht und somit auch viel ehrlichere Antworten gibt, schaffen wir es auch, die Datenqualität einfach massiv zu erhöhen. Ne, und wir haben viele Benchmarking-Studien, es gibt da so ein paar Metriken, die man sich da so anguckt, ja, also wie hoch ist die Bad Quality Rate bei uns, die ist dann bei uns irgendwie 2-3% und der Branchenschnitt ist bei 20% oder sowas. Deshalb können wir ja auch, weil die Datenqualität eben so gut ist und wir so ehrliche Antworten haben, ist das ja auch maximal transparent, der ganze Prozess. Also wenn ein Unternehmen eine Umfrage einstellt, dann wird quasi live getrackt im Dashboard, wie die Antworten reinkommen. Ich kann live analysieren. Und das hat kein anderes Institut, weil normalerweise auf Institutsseite wird dann immer noch so ein bisschen gewichtet, ne? Und so lange, bis irgendwie die Daten stimmen. Bei uns ist es so transparent, weil wir sagen, wir haben so eine hohe Panelqualität und somit auch so eine hohe Datenqualität, dass wir da gar nicht irgendwie gewichten müssen. Und was natürlich auch hinzukommt, so, und dann höre ich auch auf, wir demokratisieren ja somit auch die Marktforschung, weil wir wollen quasi Marktforschung so einfach und so intuitiv machen, dass jeder professionelle Marktforschung durchführen kann. Und es ist nicht im Interesse der Institute, die daraus häufig so eine Rocket Science machen und genau mit solchen Argumenten quasi ihre Daseinsberechtigung untermauern. So. Aber es ist am Ende des Tages Quatsch.
Das konntet ihr alles bauen, auch ohne größere Investoren. Also ich meine, ich habe ja erzählt, wir dürfen da mit ein bisschen dabei sein. Hier Michael Trautmann, gemeinsamer Freund von uns, ist da investiert. Du hast noch 2, 3 weitere Business Angels. Aber mit unserem Geld alleine baut man sowas eigentlich nicht. Also das heißt, du hast aus dem Cashflow am Ende das hochgezogen und hast da bislang nie Investoren reingeholt. Tatsächlich, oder?
Ja, genau. Wir haben Anfang, also erstmal, wie gesagt, hier im Hamburger Hafen in so einer Abstellkammer angefangen und die Eltern angetankt. Also so ging's los. Und dann, als wir dann fertig waren, da hatten wir dann auch schon die Möglichkeit, Geld einzunehmen. Und ich so, nee, so, wir sind jetzt gerade kurz vor Launch, jetzt warten wir erstmal ab, ob es funktioniert. Und dann hatten wir eben so eine Angel-Runde, da ist unter anderem Michael Trautmann reingegangen. Und dann haben wir einfach immer sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir unsere Freiheit und auch irgendwie unsere Unabhängigkeit und Ownership und die ganzen Entscheidungsbefugnisse nicht verlieren. Das ist so wirklich heilig. Ja. Und wir hatten dann auch mal vor 1,5 Jahren nochmal mit VCs gesprochen. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, sag mal, was machen wir eigentlich? Ja, dann geht es darum, irgendwie so Termsheets zu behandeln und so. Und ich so, ey, wir haben das geilste Team, wir haben ein geiles Produkt, wir sind profitabel, Cashflow-positiv, wir wachsen. So, warum soll man jetzt irgendwie ein VC hier reinholen? Ne? Wir brauchen das nicht. Und ich hatte tatsächlich auch mit einigen anderen Gründern gesprochen und jeder durch die Bank hat mir gesagt, ey, wenn du es nicht brauchst, dann mach es auf keinen Fall. So, und das war für uns so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, voll Fokus auf das Team.
Hat das auch Sven zu dir gesagt? Ich meine, unser Stammgast Sven Schmidt, ich weiß, irgendwann hatte ich mir den Kontakt vermittelt. Hatte der das auch gesagt?
Kann gut sein, ja. Ich glaube, ja. aber wir haben auch einfach gemerkt, okay, was war so der Grund, weshalb wir irgendwie Opinio aufgebaut haben? Und man wird ja Unternehmer, weil man frei ist oder frei sein will, unabhängig sein will. Und wenn ich etwas hasse, es gibt so 2 Dinge, die ich wirklich abkann, das ist einmal meckern und lästern und bevormunden zu werden. Und wenn dann da über irgendwelche Dinge verhandelst und irgendwelche Klauseln, denkst du so, nee, es ist mein Baby, es ist unser Baby. Also mit uns meine ich jeder, der bei Opinio irgendwie dabei ist und dafür arbeitet. So, das gebe ich zu keinem Millimeter irgendwie auf. Mhm. Und und das ist natürlich ein großes Glück, ja, dass wir jetzt so krass wachsen. Ja, also wir haben in diesem Jahr das Unternehmen vervierfacht, wie gesagt. Also umsatzseitig vervierfacht.
Auch aufgrund von Corona oder wie erklärst du
das? Ich glaube, das überlegene Produkt hatten wir schon länger. Ganz ehrlich, aber natürlich braucht man auch eine Weile, bis man eine gewisse Credibility aufbaut. Mittlerweile haben wir über 1000 Kunden und so, dass natürlich musste man auch gerade als sehr junger Gründer, wie ich es war, ohne Arbeitserfahrung und ohne Erfahrung in der Marktforschung, muss man natürlich erstmal auch beweisen.
Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 31. Dass das, was man sagt, auch funktioniert. Ich erinnere auch, ich war da mit 23, dann war ich auf so einem Marktforschungskongress und dann habe ich mich da erstmal hingestellt, ja, wirklich ohne wirklich irgendeine Berufserfahrung und habe mich da hingestellt und meinte so, die Revolution der Marktforschung, Opinio. So, und ich wurde wirklich ausgelacht auf der Bühne, ne? So, da saßen die ganzen Marktforscher und spricht aber auch ein bisschen für die Branche, weil die ist nicht besonders innovationsbereit. Ja, das war, wir mussten da schon ein richtig dickes Brett bohren. Das wurde uns nicht so einfach gemacht, aber gut, wir waren da sehr hartnäckig. Vielleicht auch bezeichnet, ich weiß nicht, ob ich das...
Was habt ihr wohl ausgegeben, um so ein Produkt zu bauen? Ich meine, wenn man die Story hört, dann träumen wir wahrscheinlich viel davon, sowas zu erleben. Wie viel würdest du sagen, hat denn am Ende das Produkt, was ihr heute habt, die App gekostet? Also ich meine, das ist ja die Wertschöpfung, die da stattfindet. Also was kostet denn so eine App?
Keine Ahnung, habe ich nie...
Aber sind da Millionen reingeflossen jetzt über die Jahre oder eher 100.000?
Ja, wie gesagt, also wir haben alles irgendwie selbst gemacht. Also wenn du mich wirklich fragst, okay, was war der Erfolgsfaktor, war es einfach... Wir hatten einfach das geilste Team. So, that's about it. Also,
das ist ja so schwer für andere jetzt sozusagen zu nachvollziehen, weil man kennt die Leute nicht und das denkt auch jeder, was eigentlich.
Ja, oder
aber die App, ihr habt eine gute App gebaut, offensichtlich, dass sie so funktioniert. Warst du da sehr eng am Produkt dran?
Ja, am Anfang war ich da schon recht nah am Produkt dran. Aber nochmal, also ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt irgendwie auch den Hörern irgendeine Erfolgsformel oder anderen Gründern unsere Erfolgsformel nennen würde, dann würde ich sagen, einfach bau dir ein geiles Team. Weil wir hatten ja keine Erfahrung. Wir hatten keine Kohle, wir hatten keine krassen Mentoren, wir hatten kein Netzwerk, wir hatten gar nichts. Wir waren Anfang 20, hatten irgendwie so eine Idee und haben einfach mal gemacht. Und ich meine, ne, jetzt sitze ich hier, so Co-Founder Kai, so, das ist einfach so ein Genie. Also ich verstehe immer noch nicht genau, wie er die Dinge tut, die er tut. Also er setzt quasi die ganzen Ideen um. Dann Max, unser Innenminister, ich bin so ein bisschen so eher außen. Er ist der Innenminister, ohne den geht auch gar nichts. Ja, also der ist super analytisch, so alles das, was ich nicht bin. Ja, ohne den würde es auch nicht funktionieren. Und dann, da haben wir einfach immer sehr stark drauf geachtet, immer wirklich einfach gute, integre Leute irgendwie dazu zu holen. Und das ist wirklich die Erfolgsformel von Opinion. Jetzt haben wir Tizian, unseren neuen CRO, so ein kommerzielles Mastermind, der wirklich auch die Organisation nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Aber auch viele so aus unserem Kernteam, die wir wirklich früh dazugeholt haben. Ne? Eine Luise.
Aber kriegt man jetzt viele Angebote? Also könnt ihr das für ein Unternehmen jetzt verkaufen?
Ja, also kommen schon viele E-Mails von irgendwelchen Growth Funds und PEs und sowas rein. Ja.
Aber hast du kein Interesse daran?
Nö, ich meine, was soll ich mit irgendwie 100 Mio? Bring mir auch nichts, macht mich auch nicht glücklich. So. und was ich ihm so ein bisschen zeigen will.
Also was ist denn der Plan?
Ja, was ich so ein bisschen beweisen will, ist, also ich meine, dass wir kommerziell erfolgreich werden, so habe ich keinen Zweifel dran. Ja, der Markt, wir haben das Produkt, der Markt ist da, das Team ist da, so Haken dran. Aber das ist für mich, bedeutet für mich, glaube ich, noch gar nicht mal so unternehmerischer Erfolg, sondern für mich kommen dann so unterschiedliche Säulen hinzu. Oder für mich sind es, glaube ich, so drei Säulen neben dem kommerziellen Erfolg, dass man einfach eine geile Organisation baut, mit der sich jeder identifiziert, auf die jeder stolz ist. Und die auch so ein sich darüber definiert, dass einfach so ein maximales Vertrauen herrscht und einfach so ein positives Menschenbild. Ich glaube zum Beispiel auch, kein Mensch geht irgendwie morgens zur Arbeit und denkt sich so, heute performe ich mal scheiße. So, ne? Bringt keinen Spaß, sonst bringt mehr Spaß, wenn du erfolgreich bist und so. Und damit will ich irgendwie den Rahmen schaffen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so ein krass hohes Identifikationslevel auch in der Company beizubehalten, das haben wir aktuell, ja, es ist wirklich die Truppe ist einmalig, führt das natürlich unweigerlich auch zu einer höheren Motivation und damit dann auch eben zum höheren Commitment, höherem Ownership-Level und auch zum unternehmerischen Mindset, was dann wiederum auch maximale Flexibilität, wenn du weißt, jeder ist irgendwie, fühlt diese Sache verbunden, was ihm wiederum ermöglicht, auch maximale Flexibilität in die Organisation zu geben und minimale Kontrolle. So, und deshalb haben wir ja auch jetzt dieses so Unlimited Vacation Policy eingeführt oder ne, jeder kann von wo er will arbeiten. Einfach aus der Philosophie folgend, okay, jeder identifiziert sich hier mit der Company und jeder kann auch die Flexibilität am besten nutzen, weil jeder weiß selbst am besten, wie er und wann er und von wo er am besten arbeitet.
Und ihr macht ja aber auch so Sachen, dass ihr Teil des Gewinns oder Teil des Umsatzes auch einfach spendet, ne?
Ja, wenn man sich so umguckt, ja, irgendwie vieles läuft irgendwie nicht so, wie es sollte. Und ich habe früher lange gedacht, okay, ich baue jetzt erstmal ein Unternehmen auf, und um auch finanziell unabhängig zu sein und dann tue ich irgendwie etwas Gutes. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, okay, wie kann ich jetzt eigentlich mein Impact maximieren. Es ist eigentlich über Pinio und ich fand es dann fast ein bisschen scheinheilig zu sagen, ich spiele das Spiel jetzt so bis zum Get-No mit, so dieses rücksichtslose, ne, so ein bisschen das hier, der Turbokapitalismus, sondern versuch eben auch nicht nur zu zeigen, was wir machen ist geil, ja, wir demokratisieren die Marktforschung und sowas, sondern auch wie wir es machen, ist irgendwie neu und zeigt quasi so einen neue, nachhaltigere und sozialere Form von Unternehmertum. Und eine Initiative, also wir machen natürlich vieles inhärent, dass wir auch sagen, so, wir machen jetzt pro bono, ja, also für NGOs machen wir kostenlos Marktforschung, weil wir sagen, okay, die wollen irgendwie die Welt verbessern, wir wollen den Opinio kostenlos zur Verfügung stellen, damit wir durch Opinio-Daten einfach deren Kurs unterstützen und eine höhere Visibilität oder höhere Aufmerksamkeit quasi für die Probleme schaffen, ja, das ist ein Faktor. Ja, es gibt noch ganz viele andere, wir wollen es ja auch stärker in die Medien, sagen, okay, auch die Medien stellen wir Opinion kostenlos zur Verfügung, weil wir einfach die öffentlichen Diskussionen quasi mit wirklich echten Insights oder wirklich ehrlichen Insights irgendwie bereichern wollen, ne? Weniger Fake News, weniger Popularismus, sondern wirklich stellen wir Opinion zur Verfügung und sagen, okay, pass auf, lass uns wirklich versuchen, das wirklich mit repräsentativen Insights auch die öffentlichen Diskussionen wirklich wir die begleiten mit Opinio. Ja, das ist so eine andere Sache. Also wir versuchen da schon in alle möglichen Ebenen zu gucken, was können wir tun. Und eben eine, die jetzt so ein bisschen so on top ist, ist, dass wir gesagt haben, okay, noch so diesem Solidaritätsprinzip folgend, wenn es uns gut geht, so dann können wir auch noch mehr teilen. Man soll natürlich steuern, aber wollen eben noch ein bisschen vorangehen und haben gesagt, okay, wir spenden 10% unseres Profits an Charity oder gegen Climate Change. Oder 1% vom Umsatz, ne? Je nachdem, was höher ist. Also wenn wir nicht profitabel sind, geht trotzdem 1% vom Umsatz.
Das macht er jetzt schon.
An Charity. Das machen wir ab diesem Jahr.
Mhm,
ab diesem Jahr.
Und wer kriegt dann genau das Geld?
Ja, also da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten. Also der Mechanismus ist so, und das Gutes tun ist auch gar nicht so einfach, habe ich dann gemerkt. Ja, weil irgendwie bei allem muss man immer gucken, okay, das kann irgendwie einem wieder irgendwie schlecht ausgelegt werden. Deshalb sind wir da gerade noch dabei, auch einen Mechanismus zu entwickeln, der, glaube ich, auch innovativ ist und den vielleicht oder hoffentlich auch viele Unternehmen kopieren können, bei dem wir auch die Mitarbeiter einbinden. Weil ich will quasi das Gefühl den Mitarbeitern auch vermitteln, pass auf, ich arbeite hier nicht nur für eine erfolgreiche Company, und das sind wir sind maximal erfolgreich, sondern auch für eine gute und die richtige Company. So, und was wir jetzt machen, ist, dass wir quasi eine Genossenschaft gründen, eine Kooperative, und dort geht das Geld rein. Und jeder Opinion-Mitarbeiter ist Teil dieser Genossenschaft. So. Und ich auch nur zu einem 120stel in dem Fall. Und über diese Genossenschaft kaufen wir Wald und beteiligen uns an Aufforstungsprojekten. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß dann auch jedes Jahr, okay, wie viel Wald er jedes Jahr über diese Genossenschaft, wie viel Wald ihm über diese Genossenschaft gehört. Und das gehört ihm. Und der nimmt es auch mit, wenn er nicht mehr bei Pinio ist. Kann er seinen Kindern dann geben und kann sagen später, so, mein lieber.
Aber was hat man, also von dem Wald hat man ja nichts. Das ist dann irgendwie ein Teil von dem Wald, den irgendwo baut oder pflanzt. Das kann ja niemand nutzen. Da kann man sagen, ich baue da jetzt ein Haus rein oder ich verkaufe
es weiter. Soll man ja auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip. Es geht ja nicht darum, dass man selbst irgendwie Nutznießer ist, aber es kommt eben der Welt zugute.
Okay. Und dann hat man auch einen Anteil, nicht nur über die Teil, also seinen Job, sondern auch über die Teilhaberschaft, die ihr einem dann vermittelt, an dem Wald. Okay, das heißt, man ist dann da auch direkt Wohltäter sozusagen, nicht nur indirekt.
Genau. Also es geht eben darum, so ein bisschen dieses Prinzip, okay, es geht hier nicht nur darum, irgendwie den Shareholder Value zu maximieren, sondern lass uns irgendwie gucken, dass wir in dem Fall auch unseren Teil dazu beitragen und dann eben auch jedem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass die irgendwie Teil davon sind. Und das war eigentlich so die Schwierigkeit. Ne? Ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich finde das Projekt cool, da geht jetzt irgendwie 1% hin, aber ich habe auch gesagt, okay, ich will das jetzt nicht irgendwie selbst entscheiden oder vorgeben, sondern und ich will auch, dass die Mitarbeiter es auch den Mitarbeitern
aber,
gehört.
Aber in Wald zu investieren in Deutschland, das ist ja dann die Grundentscheidung, die ihr getroffen habt. Das ist ein Wald in Deutschland oder wo ist der?
Genau, die Entscheidung steht auch noch nicht, aber vermutlich wird es nicht in Deutschland sein, weil du einfach einen höheren Net-Impact hast, wenn du Wald woanders kaufst oder aufforstest.
Wo dann zum Beispiel?
Es gibt dann so, zum Beispiel Panama, Borneo und so, also so mit Mittelamerika, Asien, Afrika.
Okay, und da seid ihr gerade evaluieren, mit wem ihr es dann macht?
Genau, also mit wem wir es zusammen machen. Also wir sind auch klimaneutral, ne? Da arbeiten wir mit Planetly zusammen. Kann ich auch jedem empfehlen, das ist auch top. Aber jetzt sagen wir, okay, wir wollen nicht klimaneutral sein, sondern wir wollen klimapositiv sein, und zwar mit 100 oder 1000 X. Ich muss mal ausrechnen, wie viel Hektar man da dafür bekommt.
Wie viele Länder gibt es mittlerweile, Opinion?
Also auf der Plattform haben wir mittlerweile 90 Märkte, und unsere eigene App haben wir jetzt in allen deutsch- und englischsprachigen Märkten und Frankreich und Spanien. Also wir haben jetzt auch Sales Operations in Frankreich, Spanien, UK und USA und auch dort Teams sitzen.
Das heißt, auch aus USA nutzen auch schon Leute Opinion und das macht richtig Umsatz?
Ja.
Wie viele Mitarbeiter hast du in den USA?
In den USA haben wir jetzt 3 Mitarbeiter, also das fahren wir gerade hoch.
Okay.
UK haben wir knapp 10, Frankreich auch und Spanien eigentlich auch. Also es sind immer so noch kleine Teams, die jetzt, sind ja auch reine Sales-Teams erstmal.
Wie groß sind denn so die weltweit größten Marktforschungsfirmen, die es so gibt?
Ich gucke da ehrlich gesagt gar nicht so genau drauf. Vielleicht sollte ich es mal tun. GfK ist das größte in Europa, die kennt man ja.
Die wurden vor kurzem zwischen Private Equity Firmen hin und her gehandelt.
Ja, genau.
Die machen sind zig Milliarden wert.
Genau, sind ein paar Milliarden wert, aber denen geht es jetzt auch nicht so gut.
Was heißt?
Naja, also da ist jetzt KKR drin und da wurden jetzt auch so ein paar Unternehmensbereiche irgendwie abgespalten. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht genauer verfolgt, was da los ist, aber Ja.
Die kann man, die,
ich meine,
kann, die kann
einfach, einholen, einfach vom Geschäftsmodell, das, was die machen, weil ich kenne natürlich unser Geschäftsmodell sehr gut und wir machen genau das Gleiche. Und ich weiß, dass die theoretisch das Gleiche machen würden, aber eben ganz anders und viel weniger effizient. Deshalb glaube ich nicht, dass die Aufsicht, zumindest in dem Bereich, den wir covern, quasi Konsumentenmarktforschung, die machen ja auch noch andere Sachen, so Mediamarktforschung und sowas, dass sie zumindest in dem Bereich eigentlich auf Dauer nicht überleben.
Okay, und wer ist denn da euer größter Wettbewerber?
Es gibt natürlich super viele Survey-Tools da draußen, ja. Es gibt ja erstmal die Institute, so, das war so die Baseline. Und dann gab es so ein paar Survey-Tools wie SurveyMonkey und sowas, die dann gesagt haben, okay, pass auf, das, was die Institute machen, ne, so dieses Umfrage erstellen, Umfrage analysieren, das versuchen wir zu automatisieren und bauen dafür ein nices Frontend, ja. Aber das Problem ist, bei diesen Survey-Tools, auch die sind abhängig von diesen Online-Panels. Ja, also diese Online, also das Panel, das, wo die Konsumenten sind und ihre Antworten abgeben, das ist ja quasi der Kern aller Wertschöpfung in der Marktforschung. Mhm. So, das heißt, sie haben einen Teil der Wertschöpfungskette automatisiert, das ist auch der einfachere Teil, aber wirklich zu überlegen, okay, wie kriegt man nachhaltig ehrliche, schnelle und einigermaßen kostengünstige Antworten von allen Menschen dieser Welt, das hat keiner geknackt. Also das haben wir aber geknackt. Deshalb haben wir auch die ganze.
Und gibt es in den USA keinen Player, der das irgendwie gut macht?
Nö, also nicht, dass ich wüsste.
Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone werden nicht müde, sich neue Angebote auszudenken. Und jetzt kommt eines mit iPhone. Könnte vielleicht den einen oder anderen hier interessieren. Es gibt den iPhone-Preiskracher ab 1 Euro im Red Business Prime Tarif, also ein Business-Tarif, der Red Business Prime Tarif. Wenn man den jetzt abschließt, bekommt man bis zum 1. September günstige Konditionen ab 1 Euro für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro. Ideal natürlich für mobiles Arbeiten, um zum Beispiel auch unterwegs in Videokonferenzen stets in höchster Qualität zu strahlen. Also alle Infos zu diesem Giga-Deal von Vodafone, das iPhone für ab 1 Euro unter vodafone.de/gigadeal. Und noch niemand kopiert euch und guckt sich an, wie eure App genau funktioniert und baut quasi dieselbe App nach, kann man sich alles 1:1 angucken, wenn man das, dann macht man halt ein paar Umfragen und daran teil und so, dann weiß man ja, wie es bei euch läuft. Das ist ja am Ende gut zu entdecken. Ihr habt ja keine Coca-Cola-Patent, wo dann man nicht genau weiß, wie viel Zucker da drin ist oder so.
Ja, nee, stimmt. Also theoretisch mit Sicherheit. Ich glaube, die Institute haben dann vielleicht auch nicht einfach die Infrastruktur, um sowas dann nachzubauen. Oder das richtige Mindset, aber klar. Und es gibt natürlich auch so ein paar, es gibt auch viele Meinungs-Apps da draußen, ja. Es sind einfach so Meinungs-Apps.
Civic und so was.
Genau, Civic ist nochmal was anderes. Die machen ja eher Meinungsforschung, eher mit Fokus auf Politik. Ja, das ist nochmal ein anderer Space. Aber es gibt viele Meinungs-Apps da draußen, ja, wo man sich einfach vergleichen kann. Aber was wir halt eben geschafft haben, ist, dass wir quasi so Meinungs-, Community und professionelle Marktforschung quasi zusammengebracht haben. Und das haben
Wie wertvoll ist aktuell SurveyMonkey?
Bitte?
Wie wertvoll ist aktuell SurveyMonkey?
Auch mal die Fragen der Unternehmen, das hätte mich interessiert, das ehrlich gesagt immer nicht, und darauf gucke ich auch nicht, aber ich glaube, SurveyMonkey hat schon Unicorn.
Ist der neue Mann von Sheryl Sandberg nicht irgendwie der CEO von SurveyMonkey? Habe ich mir irgendwo gelesen.
Wirst du nicht wissen? Kann sein, doch. Ja, doch. Irgendwas habe ich auch gehört.
Aber die.
So viel weiß ich dann auch noch, aber ich finde die Diskussion nach so, okay, wie viel wert ist jetzt das Unternehmen? Weil ich auch eigentlich gesagt habe, okay, ich finde es irgendwie nicht so wichtig. Also, wer bewertet denn das Unternehmen? Ja, sind irgendwelche Investoren, die aus Geld irgendwie noch mehr Geld machen wollen? I don't care.
Also, das heißt, du bist auch nicht irgendwie jetzt kurzfristig, du willst das die nächsten 10, 20 Jahre machen?
Ja, also, so Gott will. Warum nicht? Also, ich kann zumindest sagen, ich werde niemals, das ist quasi so, das gebe ich dir auf Brief und Siegel, ich kann nicht irgendwie ausschließen, dass wir mal Investoren reinholen, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie für die Unternehmensentwicklung gut, aber ich werde niemals die Unabhängigkeit von Opinio aufgeben. Und das ist auch quasi auch so die Verantwortung, die ich gegenüber dem Team habe, die ja auch Opinio mit aufgebaut haben, weil das bin ja nicht ich.
Also dass du das, was heißt, du machst bis zur Rente und dann vererbst du es?
Nö, weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch irgendwann ein IPO machen, weil ich finde den Gedanken interessant, dass man quasi auch einer großen Masse es ermöglicht, quasi Teil dieser Opinio-Reise zu sein und sich daran zu beteiligen. Auch mit diesem Gedanken, okay, wir haben irgendwie dieses Selbstverständnis von einer sozialeren, gerechteren, nachhaltigeren Form von Unternehmertum und somit einer zeitgemäßeren Form von Unternehmertum, weil wir irgendwie gucken, dass wir eine gesunde Kultur haben, die Leute nicht krank machen, sondern versuchen, sie glücklich und gesund zu halten, gleichzeitig irgendwie zu spenden und viele andere Dinge zu tun, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie das Richtige. Und wenn wir beweisen, dass quasi Gutes tun und maximaler kommerzieller Erfolg Hand in Hand geht und sogar vielleicht, und aktuell sind wir ja auf so einer Trajektorie, ja, wir haben hier, das ist so eine Investorenkennzahl, so eine Net Revenue Retention von knapp 160%. Das ist so world class. So, und wenn wir beweisen, dass kommerzieller Erfolg und gutes Tun.
Net Revenue Retention heißt, dass ihr aus einem Nutzer, den ihr habt, im darauffolgenden Jahr 160% mehr Umsatz rausholt sozusagen.
Genau, Net Revenue Retention heißt einfach, wie stark wächst du aus deinen
Bestandskunden.
Aus deinen Bestandskunden, ja, genau. Und alles, was über 100% ist, ist schon gut, weil das heißt, du brauchst keine Neukunden, um zu wachsen. So, und dann gibt es ein paar Unternehmen, die sind, haben 120.
Also all die Kennzahlen, die man euch bei euch anlegen würde, ihr seid ja am Ende auch eine SaaS-Firma auf eine Art.
Ja.
Da gibt es ja, ne, du hast gerade gesagt, Net Revenue Retention ist eins. Dann gäbe es Rule of 40, glaube ich, ist auch so eine Kennzahl, die wir auch ohne Aktie wird schwer Podcast immer haben. Pip Klöckner, ganz großer Fan davon.
Die ist irgendwie bei 170% oder sowas bei uns.
Also auch exzellent. Also das ist, da guckt man dann, bei der Kennzahl guckt man, wie stark ist euer Wachstum und wie viel Verluste oder wie viel kostet das Wachstum? Ne? Meistens hat man dann ja Verluste, um das Wachstum herzustellen und dann guckt man, ob das über 40 ist am Ende. Ne? Und da ihr ja profitabel seid, verbrennt ihr ja gar nichts und wächst trotzdem stark. Also ist diese Kennzahl super, weil ihr noch nicht mal Geld verbrennen müsst, um so stark zu wachsen. So, ne?
Also
Rule of 40, was ist noch wichtig?
Ja, also Rule of 40 haben wir auch. Ich weiß, die ist so bei 177 oder 180 oder irgend sowas. Net Revenue Retention ist eigentlich schon so die Königskennzahl, nach der wir am meisten gucken, weil die bedeutet natürlich, okay, wir haben ein geiles Produkt, wir haben ein unfassbar starkes Consulting-Team. Das ist so, Net Revenue Retention ist die Kennzahl, die, finde ich, am meisten so beschreibt, okay, wie gut funktionieren wir als Unternehmen und alle Customer-Facing-Teams, auch Sales sind unfassbar stark. Aber nochmal, um zu dem Gedanken zurückzukommen, was ich ja so ein bisschen beweisen will, ist, und weil ich hatte gesagt, okay, warum ist IPO interessant? Weil wenn wir es wirklich schaffen, zu zeigen, dass gutes Tun und kommerzieller Erfolg irgendwie beides zusammen funktioniert und wir auf der Trajektorie sind wir ja, zeigen, dass es sogar vielleicht das erfolgreichere Modell ist, so Gutes zu tun in der heutigen Zeit und trotzdem erfolgreich zu sein und alles ohne Investor und VC und whatnot, dann zeigen wir quasi, dass wir so ein bisschen das System, ja, das ist fast ein Paradigmenwechsel, dass wir das System von innen heraus verändern und quasi so eine sozialere und gerechtere Form von Kapitalismus irgendwie ermöglichen oder zeigen, dass es funktioniert. Und dann bauen wir nicht nur ein Unicorn oder ein Dekakorn oder ein Centicorn oder whatever, sondern wir bauen uns da so eine Opinion Legacy auf. Und das finde ich geil. Zu zeigen, dass das funktioniert. Mhm. Und dann ist es auch, weißt du, und dann ist auch für alle, die irgendwie bei dieser ganzen Pinio-Reise dabei sind, ist so, okay, wir waren irgendwie, stehen auf der richtigen Seite und wir sind krass erfolgreich. Und wenn dann andere Gründergenerationen sich auch daran irgendwie so orientieren und sagen, oder andere Unternehmen einfach sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt auch 1% vom Revenue, spenden wir. Ich meine, und gegen Climate Change, wo stünden wir dann? Das sind ja Trillionen. Mhm. So. Und wenn wir das irgendwie so ein bisschen in die Köpfe bekommen und sich dann auch andere daran beispielen, das finde ich geil. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn wir auch maximal erfolgreich sind. Ja? Das heißt, wir dürfen uns jetzt nicht hinlegen und denken, okay, wir retten jetzt die Welt und machen alles besser. Das funktioniert nicht, sonst funktioniert nur, weil nur dann sind wir ja auch ein positives Beispiel, wenn wir auf dieser Trajektorie bleiben und weiterhin so erfolgreich sind.
Krass. Also sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Natürlich diese Bootstrap oder Bootstrap mit Angels, aber ne, nahezu bootstrapped dann das Modell, die Kennzahlen, der folgt und die Vision und die das Drumherum. Also kann ich sagen, sind wir natürlich extrem stolz, dass wir da mit dabei sein dürfen, einen kleinen Teil.
Ist die Hamburger Connection das?
Ja, genau. Also ich glaube, das war kein Fehler, da mitgemacht zu haben im Nachhinein für OMR. Insofern werden wir es ja eh weiter verfolgen in den nächsten Monaten, Jahren, wie er es macht und hängen da mit drin. Und ich bin sicher, wir werden dich auch nochmal hier dann auf dem Event oder im Podcast wieder hören, wieder sehen. Und dankenswerterweise scheint ja auch für dich Podcast-Werbung zu funktionieren oder für Opinio, sodass das ohnehin hier uns weiter begleiten wird. Aber jeder, der das jetzt dann regelmäßig hier hört, weiß dann auch, was dahinter steht und wo er im Zweifel mal schnell eine Meinung herkriegt, ja, die profund ist. Und
ja, wir haben es natürlich wurde sehr philosophisch am Ende, aber am Ende helfen wir, um das nochmal auch den ganzen Marketeers da zu sagen, Unternehmen einfach kundenzentrierter, schneller, agiler zu werden und einfach Fehlentscheidungen zu minimieren.
Gibt es eigentlich so eine Umfrage, die häufigste ist? Was wollen Firmen häufigst wissen?
Was ein recht häufiger Use Case ist, ist eben Brand Tracking, ja, wo man einfach guckt, okay, wie gesund ist die Marke, wie ist das Brand Image, wie ist die Markenwahrnehmung, ja, mit welchen Attributen wird die Marke verbunden. Das sind so quasi das, was so eine viele Creatives, die getestet werden, Marktanalysen und sowas. Preis natürlich auch häufig. Aber das sind ja die Use Cases, die man auch so kennt. Aber wir wollen ja quasi Marktforschung wirklich neu definieren, weil wir sagen, so, du kannst jetzt wirklich Marktforschung in jedem Meeting, in jedem Workshop, in jeder Diskussion machen, weil es einfach so schnell ist und so kosteneffizient und günstig, dass wir eigentlich aus Marktforschung fast schon so ein New Work-Thema machen. Ja? Jeder hat plötzlich einen direkten Draht zur Zielgruppe. Jeder hat die Zielgruppe als Entscheidungshelfer, als Sparringpartner an der Seite. Und um jetzt mal, und dann höre ich auch auf, aber das ist eine ganz interessante Kennzahl, jedes Jahr werden irgendwie 30.000 Produkte gelauncht und pro Produkt, also ein Produkt kostet im Schnitt so 50 Mio oder sowas, R&D, also Entwicklung und ne, bis das
Research and Development.
Genau, ja. bis es auf dem Markt ist. Und 95% von denen failen. Jedes Jahr. Das sind über eine Trillion, die da jedes Jahr verbrannt wird. Und warum failt ein Produkt? Ja, weil irgendwie, entweder weil es ein Produkt ist, was keiner braucht, ja, oder falsches Pricing, falsche Zielgruppenansprache, keine Kaufbereitschaft, falscher Markt, falsches Packaging, could be anything. Und wir minimieren oder eliminieren das Risiko, dass sowas passiert. Und mit dem Geld kann man noch was anderes machen. Zum Beispiel Bäume pflanzen. Schönes Schlusswort.
Okay. Alles klar. Jonathan, vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Alles klar. Ciao.
Ciao.
Zum Schluss mal wieder in eigener Sache. Wir haben unsere OMR Academy weiterhin am Start. Natürlich seit vielen Jahren gibt es immer wieder neue Kurse, die wir da launchen. Ein Kurs, der seit Jahren gut läuft, weil er weiterhin wichtig ist, ist der SEO-Kurs, der SEO-Kurs in der OMR Academy. Ihr findet alle Infos dazu unter omr-academy.de. Ihr könnt auch einen Gutscheincode einlösen, und zwar Summer Sale 21. Damit gibt es 30% Rabatt auf alle Kurse. Und gerade SEO könnte vielleicht Sinn machen. Nach wie vor einer der wichtigsten Marketingkanäle, vielleicht der einzige echte Pull-Kanal. Man lernt natürlich alles, was man zum Thema SEO wissen muss. Off-Page und Content und technisches SEO. Der nächste Start dieses Kurses ist am 27. August. Es geht wie immer 10 Wochen mit 3-4 Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt eine ganze Reihe von Leuten neu in sein Netzwerk, Überblicke, am Ende ein Zertifikat von uns. Schaut mal rein in die omr-academy.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.